Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es ist heiß, sehr heiß und deshalb machen wir das Beste, was man bei diesen Höchsttemperaturen machen kann. Wir tauchen ab und nehmen Sie mit in die Welt der Wale. Bei uns zu Gast ist ein Walforscher und falls Sie sich wundern, warum es bei uns hier ganz anders aussieht als sonst, wir sind vorübergehend in ein anderes Studio gezogen. Unser Das-Studio wird nämlich nach 9 Jahren modernisiert. So sah es gestern Morgen noch aus, so kennen Sie es, das Sofa abgedeckt und so heute nichts mehr drin. Selbst die alten Lampen müssen energiesparenden Platz machen. So viel zu uns und jetzt zu Ihnen, Wahlexperte Fabian Ritter. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Abend.
Sie haben uns was mitgebracht und das hören wir uns jetzt mal eben an. Mhm. Verstehen Sie, was die sagen wollen, die Wale?
Ich glaube, ein bisschen, ja.
Was denn?
Also das war ein Buckelwal. Der wird wahrscheinlich irgendwas in der Richtung sagen, mir wird es gerade zu warm, hier sind zu viele Netze im Meer und warum ist es hier so laut geworden?
Reden die untereinander oder, ich meine, wie können die wissen, wer ihnen zuhört?
Sie kommunizieren sehr stark miteinander, vor allem eben auf akustische Art und Weise, aber auch visuell mit Körpersprache und so weiter. Wir kennen natürlich tatsächlich die Inhalte nicht, die sie sich mitteilen, aber wir haben eine Ahnung davon, dass es sehr, sehr komplex ist, dass sie sich an den Geräuschen, die sie abgeben, auch wiedererkennen, nicht nur als Gemeinschaften, ja, sondern tatsächlich auch als Individuen.
Eintauchen und abtauchen in eine einzigartige Unterwasserwelt. Seit mehr als 30 Jahren ist das Meer sein Arbeitsplatz. Fabian Ritter kämpft für den Schutz der Ozeane, besonders für Wale und Delfine. Denn die Bedrohung durch den Menschen ist groß. Fischfang, Klimawandel, Schifffahrt. Dabei sind Wale uns Menschen sehr ähnlich, spüren Empathie, pflegen Freundschaften und lernen voneinander. Ritter entdeckt seine Liebe zum Meer schon als Kind. In den 80ern studiert er Biologie in Bremen, gründet 98 den Verein Meer e.V.
Wissenschaft kann im besten Falle auch eingesetzt werden dafür, dass es Schutzbemühungen unterstützt.
Das ist sein großes Lebensziel. Fabian Ritter.
Fabian Ritter, die meisten Menschen kommen auf den Hund. Sie kommen oder sind gekommen auf die Wale. Warum?
Ich finde diese Wesen unfassbar schön, elegant und als Biologe natürlich auch hochinteressant, sie zu erforschen und sie erleben zu dürfen. Und es gibt so eine gewisse Ausstrahlung, die sie auf Menschen haben. Und die hat mich schon ziemlich früh gepackt und mitgerissen.
Was heißt das? Hat sie schon früh gepackt?
Ich habe in der Jugend angefangen, von Delfinen zu träumen tatsächlich. Ja. Und das kam mehr oder weniger aus dem Nichts. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mich damit tiefer beschäftigt habe, Filme geguckt, Bücher gelesen. Irgendwann mündete es in ein Biologiestudium in Bremen. Und irgendwann habe ich dann meine ersten Wale und Delfine in einem Praktikum erforscht auch. Ja. Und dann war es für mich klar, was ich werden möchte.
Was genau macht denn die Faszination der Wale aus?
Also, dass sie auf uns oft reagieren, als wären sie auch neugierig. Mhm. Wir finden ja Delfine und Wale in der Regel ganz, ganz toll. Es scheint so zu sein, dass zumindest in einigen oder häufigen Situationen Wale und Delfine uns auch interessant finden. Und man spürt, da ist ein wacher Geist dahinter. Wir reden ja über Wesen mit großem Gehirn, großer Denkfähigkeit. Und offensichtlich scheinen die auch ab und zu an uns was zu finden, wenngleich sie auf der anderen Seite natürlich auch sehr stark unter uns leiden müssen.
Sie sagen Delfine und Wale. Sind Delfine Wale?
Genau, Delfine gehören zu den Waltieren. Wir reden über die biologische Unterordnung der Säugetiere, die Waltiere. Und alle Delfine sind auch Wale, aber nicht alle Wale sind Delfine. Ich sage immer, Delfine sind die kleinen Verwandten der großen Wale.
Die wirken immer sehr viel witziger und verspielter.
Ja, und kommen üblicherweise auch in größeren Gruppen vor. Sie sind Paradebeispiele für ein soziales Miteinander, für Lernen von den Älteren und von denen, die auch in der Gruppe sind, sich gegenseitig unterstützen. Das sind die Charaktereigenschaften von denen.
Was ist das für ein Gefühl, einem Wal gegenüberzustehen? Sie sind ja auch Taucher, sind aber auch mit dem Boot unterwegs, um die Wale zu treffen. Wie fühlt sich das an?
Es ist so eine Mischung aus purer Freude bei Delfinen zum Beispiel. Ich sage immer, Delfine sind gute Laune-Garanten. Da steigt die Stimmung innerhalb von Sekunden bis hin zu großer Ehrfurcht, wenn man auf einem Boot steht, das 9 Meter lang ist und da schwimmt ein Wal entlang, der ist doppelt so lang. Ja. Dann ist es einfach eigentlich nicht einschüchternd, sondern wirklich, es zeigt Demut.
Sind Wale denn grundsätzlich friedlich?
Kann man so sagen. Also gegenüber den Menschen verhalten sie sich in aller Regel sehr, sehr freundlich bzw. oft auch gleichgültig, aber nie wirklich aggressiv oder also Angriffe auf Menschen gibt es so gut wie überhaupt nicht.
Der größte Wal ist der Pottwal?
Der Blauwal.
Der Blauwal. Ich glaube, von dem haben wir auch ein Foto vom Blauwal. Wie groß wird so ein Blauwal?
Da weiß man von Exemplaren, die über 30 Meter lang geworden sind.
Wow, 30 Meter.
Nein, die Zunge ist so groß wie ein Elefant.
Und es gibt habe ich durch Ihr Buch gelernt, zwei verschiedene Arten von Walen. Die einen, die machen einfach nur das Maul auf und alles kommt rein, Plankton, Fische und so. Und die anderen.
Dazu gehört der Blauwal.
Und die anderen müssen richtig auf Fangen gehen.
Das sind richtige aktive Jäger, die nutzen Schall, um die Beute aufzuspüren. Und alle Delfine, um das wieder zu erwähnen, alle Delfine gehören zu den Zahnwalen.
Die Grindwale, von denen haben wir nämlich schöne Aufnahmen. Was sind das für Typen?
Gehören auch zu den Delfinen, obwohl sie Wale heißen, sind relativ groß und vom Verhalten relativ behäbig, sehr gemütlich, lassen sich oft auch sehr gut beobachten, weil sie nicht so flitzig sind und sie sind hochsozial. Sie leben tatsächlich in echten Familienverbänden, wo die Nachkommen von einer Mutter das ganze Leben bei ihren Ahnen oder bei ihren Müttern bleiben.
Das sehen wir hier auch, wie nah auch das Junge bei der Mutter bleibt. Das ist typisch?
Das ist typisch für die ersten Monate sowieso. Da wird das Junge kaum von der Seite seiner Mutter weichen. Und wenn es ein bisschen älter wird, wird es dann mutiger. Und üblicherweise bleibt es aber mehrere Jahre tatsächlich ganz eng bei der Mutter. Und im Falle der Grindwale tatsächlich auch in derselben Gruppe sein Leben lang.
Was war für Sie so das berührendste Erlebnis, was Sie mit Walen hatten?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben einmal eine Rauzahndelfin-Gruppe getroffen vor La Gomera. Da war eine Mutter dabei, die schleppte ihr totes Neugeborenes mit sich. Und das war natürlich schon ziemlich herzzerreißend zu sehen. Und das konnten wir mehrere Tage nacheinander beobachten. Und da wurde sehr, sehr deutlich, dass die ganze Gruppe damit auch mit dieser Situation umging. Die Mutter in einem Art Schockzustand war und offensichtlich auch Trauer zeigte. Und da sieht man, ja, sie sind uns auch schon sehr ähnlich, diese Wesen.
Bei Vogelarten als Forscher bringt man die Vögel, um dann auch zu wissen, welche habe ich schon mal gesehen und kann ich wiedersehen. Wie ist das bei Walen? Kann man die wiedererkennen oder sehen die irgendwie alle gleich aus?
Auf den ersten Blick ja, aber tatsächlich die Rückenfinne, die auch über dem Wasser ist, wenn sie an die Oberfläche kommen zum Atmen, die hat oft kleine Narben, Kratzer und so weiter. Und das ist so ein bisschen wie ein Fingerabdruck. Und wenn man die fotografiert und das über viele Jahre macht, dann weiß man, hat man irgendwann so einen Katalog, kann die Tiere unterscheiden, kann sagen, den habe ich da und da getroffen.
Genau. Wie viele Walarten gibt es denn?
Insgesamt rund 90. Und davon sind die wenigsten tatsächlich die ganz großen, so wie der Blauwal. Die meisten gehören zu den Zahnwalen, inklusive der Delfine. Das sind so rund 40 Arten.
Und Ihr Lieblingswal?
Der Blauwal tatsächlich. Der fasziniert mich schon sehr. Und bei den Delfinen ist es der Rauzahndelfin.
Wir haben hier noch Fleckendelfine. Was hat es mit denen auf sich? Was macht die besonders?
Die treten üblicherweise in sehr großen Gruppen auf. Und die sind relativ kleine Gesellen, aber extrem neugierig und verspielt. Also die wünscht man sich so als Walbeobachter oder Delfinbeobachter, dann wünscht man sich eigentlich die, weil die kommen oft von sich aus sehr schnell nah, gehen in die Bugwelle und dann drängeln sich da 10, 15 Delfine vorm Boot. Man kann sie sehen, sie drehen sich auf die Seite und gucken hoch, man kann sie hören. Also das ist schon sehr faszinierend. Und eben auch so die Frage, wer beobachtet den hier eigentlich?
Ja, hier sieht es so ein bisschen aus wie der Flipper, den man noch so im Kopf hat von früher, von den Kinderserien.
Genau, ja, der Fleckendelfin ist deutlich kleiner als der große Tümmler, was der Flipper war.
Bei uns im Norden gibt es ja auch Wale und man sieht oder hört immer mal wieder, dass ein Wal auch jetzt unlängst gestrandet ist. Und dieses Frühjahr ist das, glaube ich, schon 4-mal passiert, wie hier an den Stränden von Sylt oder St. Peter-Ording. Und woran das liegt und was die Wissenschaftler mit den toten Walen machen, das zeigt Lars Kaufmann.
Die Gerätschaften? Gruselig. Die Ergebnisse? verblüffend.
Das Lustigste war, glaube ich, dass ich mal eine Deutschlandflagge aus dem Magen von einem Tier geholt habe. Die gehörte da definitiv nicht rein.
Alle Wale, die an Niedersachsens Küste gefunden werden, enden unter ihren Händen. Wortwörtlich. Hier in einem von insgesamt 4 Veterinärlaboren des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz LAVES, wollen sie erst einmal herausfinden, ob von gestrandeten Walen eine Gefahr ausgeht, wie Tuberkulose.
Wenn uns die auffällt, dann fangen wir an, mit Atemschutz weiter zu sezieren. Also dann geht es wirklich, dass wir mit Vollschutz oder mit FFP3-Masken weiter sezieren.
Heute zum Glück keine Tuberkulose. Was die Untersuchung zeigen wird, gestorben ist der Wal, der im Februar 2025 vor der Minsener Oog bei Wangerooge gestrandet ist, an Herz-Kreislauf-Versagen. Die Todesursache des im Mai gefundenen Zwergwals steht noch nicht fest.
Auch wenn es sich jetzt in diesem Jahr mit diesen beiden Strandungen und den weiteren Strandungen in Schleswig-Holstein auch ein bisschen zu häufen scheint, wir können aber jetzt aktuell anhand unserer Untersuchungsergebnisse hier keinen Trend festmachen.
Denn Walstrandungen gibt es immer wieder, mal vereinzelt, mal in Gruppen.
Mehr als 30 junge Pottwale waren es, die im Januar und Februar an den Küsten europaweit im flachen Wasser der Nordsee verendeten.
Rund 18 Meter ist er lang und 30 Tonnen schwer. Am Morgen war der Wal am Strand von Sylt angespült worden.
Die Nordsee kann als Abkürzung für bestimmte Wale dienen, die auf dem Weg von den Polen zu den Tropen sind oder andersrum, zwischen Nahrungsgebiet und Fortpflanzungsgebiet. Und manche Wale nehmen eben eine Abkürzung über die Nordsee. Und das ist im Fall von Buckelwalen oder Zwergwalen auch nicht ungewöhnlich. Aber im Fall von tieftauchenden Walen, für die Nordsee in gewissen Teilen einfach zu flach ist, zum Beispiel eben für Pottwale, kann das sehr gefährlich werden, wenn sie dann in diese flachen Gewässer abdriften, weil sie Echolokation, also so ein Unterwassersonar, benutzen. Und wenn das in flachen Gewässern angewendet wird von ihnen, dann funktioniert das nicht mehr richtig.
Hinweise auf Orientierungsprobleme finden sie bei ihren Untersuchungen auch immer wieder im Labor in Oldenburg. Gerade beim gezielten Blick auf einzelne Organe.
Bei den Zahnwalen muss man viel drauf gucken, wie sieht es mit deren Gehör aus. Da kann es schon häufiger mal vorkommen, dass die Ohren mit Pilzen oder mit Parasiten befallen sind. Und wenn die halt nicht mehr so gut hören, kann es halt auch sein, dass ihre Lokalisation dadurch geschädigt ist.
Ob Parasiten nun aber Ursache sind oder Begleiterscheinung, einig sind sie sich über eines.
Generell wissen wir, dass wir zu viel menschliche Gefährdung in die Meere geben, also zu viel Lärm, zu viel Verschmutzung etc. Und dass wir da ansetzen müssen und die Meere besser schützen müssen. Und dann werden wir an ganz vielen Stellen eben Verbesserungen auch bemerken, wenn wir das machen. Aber wir müssen eben jetzt auch konsequent handeln.
Damit wir in Zukunft statt gestrandeter Wale mehr von solchen Bildern zeigen können.
Schon majestätisch, wie die Wale da durch die Wellen flügen. Und wir sind jetzt quasi abgetaucht und auf Augenhöhe mit den Walen.
Sieht gut aus.
Könnten die uns jetzt so sehen?
Auf jeden Fall, auf die Distanz sowieso. Also das hängt eben von der Trübung des Wassers ab. Ja. Aber hier haben wir, es ist ja recht klares Wasser, klar sehen die uns.
Und würden die sich für uns interessieren?
Das kommt darauf an, womit sie beschäftigt sind. Wenn da Sachen zu regeln sind innerhalb ihrer sozialen Gruppe oder wenn es ums Fressen geht, dann würden die uns links liegen lassen. Wenn sie gerade satt sind, ein bisschen entspannt, dann kann es schon auch sein, dass so ein Buckelwal, gerade auch mit den Jungtieren, die sind besonders neugierig, ja, dann auch mal einen Schwenk macht und sich so ein kleines menschliches Wesen anschaut.
Wie genau und wie gut sehen Wale?
Sie sehen ziemlich gut, sowohl unter als auch über Wasser, aber bei Nacht in trübem Wasser nützt das beste Auge nichts. Und deswegen haben sich Wale generell auf den Schall verlegt. Sie sehen sozusagen mit den Hören, ja, mit den Ohren, hören also ihre Umgebung ab, ähnlich wie Fledermäuse, senden Klicks aus bei den Zahnwalen jetzt und empfangen die Echos und bilden dann die Umgebung, ihre Artgenossen, die Beute, alles, was sich da befindet, in einem quasi 3D-Bild im Gehirn ab, das so genau ist, also genauer als alles, was wir jetzt vom Ultraschallgerät zum Beispiel kennen.
Wir haben ja gerade in dem Bericht gehört, dass es immer schwerer wird für die Wale, weil es halt so unglaublich laut ist. unter Wasser laut geworden ist und die Wale zunehmend Schwierigkeiten haben, auch teilweise Pilze, Bakterien in den Ohren. Sind das Erfahrungen, die Sie durch die Wissenschaftler auch machen?
Ja, es kann auch direkt zu Ohrschädigungen oder zu Taubheit kommen. Der Mensch, alle Aktivitäten, das müssen wir uns halt klar machen, erzeugen Lärm, ob es ein Boot ist, ein Schiff, der Bau von Windkraftanlagen, die Suche nach Erdöl oder Erdgas. Das sind alles Aktivitäten, die enorm intensiven Schall ins Meer bringen. Und das über Jahrzehnte, da der Geräuschpegel sich quasi alle 10 Jahre verdoppelt hat, das weiß man. Und wir stellen wir uns vor, wir stehen an einer vielbefahrenen Straße. Das stört, das nervt, das stresst auch. Und genau diese Reaktion, die zeigen Wale und Delfine auch. Und wenn der Schall so laut wird, dass er das Gehör überfordert, dann kann es tatsächlich zur direkten Schädigung, zur Verletzung oder zum Tod kommen.
Es gibt ja diese berühmten und sehr, sehr schönen Walgesänge, die hören wir uns mal eben an. Das sind Grönlandwale. Mhm. In welchen Situationen singen die so?
Also häufig geht es darum, die anderen zu finden, sich zu orientieren, auch sich zu koordinieren. Wale sind selten still. Sie sind mal aktiver, akustisch, und mal nicht so aktiv. Aber es geht darum, sich zu identifizieren und natürlich auch Mitteilungen machen. Hier bin ich, vielleicht geht das in die Richtung, hier gibt es gute Nahrungsgründe, kommt her. Das kennen wir von Delfinen auch, dass die sich das sozusagen zurufen. Wir reden gerade bei den Grönlandwalen und bei den Buckelwalen von den komplexesten Lautäußerungen im Tierreich. Mhm. Und wir rätseln noch so ein bisschen, was die sich tatsächlich mitteilen. Aber sie haben über Jahrmillionen diese Gesänge entwickelt. Und natürlich steckt da ganz, ganz viel Information drin.
Das ist ja auch so unglaublich schön melodisch, ne? Und dann mit dieser tiefen Stimme klingt das wahnsinnig schön. Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt 90 Walarten. Mhm. Versteht jede Walart, was irgendein Wal sagt, oder nur untereinander, innerhalb einer Art?
Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie nah die miteinander verwandt sind. Mhm. Also so im Groben, glaube ich, kann ich es mir vorstellen, dass sich die eine Delfinart so vielleicht wie für uns holländisch familiärer klingt als indonesisch, so in die Richtung. Ob sie sich über die Arten tatsächlich aktiv direkt verständigen können, das läuft dann, glaube ich, eher über den direkten Kontakt, über die Sicht, über die Ausdrucksform, Schwimmrichtung, Schwimmposition. Damit sagt ein Delfin und ein Wal auch sehr, sehr viel aus, ob er uns dem Gegenüber wohlgesonnen ist. Und damit kann man natürlich auch eine ganze Menge zum Ausdruck bringen.
Die Wale singen ja nicht nur, sie klicken auch. Mhm. Das hören wir uns auch noch mal eben an.
Jetzt der Pottwal, und der macht auch gar nicht so viel anderes als diese Klickfolgen von sich geben, aber so einfach das für uns klingt, da ist auch eine Identifizierung drin. Also jede Walgruppe, jeder Walclan, sagt man, spricht seinen eigenen Dialekt, und die unterschiedlichen Clans erkennen sich natürlich gegenseitig, und manche sind sich mehr verbunden und andere gehen sich eher aus dem Weg. Also da gibt es eine sehr starke, geschachtelte, könnte man sagen, soziale Organisation über ganze Ozeanbecken hinweg.
Total spannend. Ja. Hört man das auch oberhalb vom Wasser oder wirklich nur unten?
Also wenn die Delfine oder Wale ganz nah am Boot sind, dann kann man das manchmal auch über Wasser hören. Ich selbst lag schon mal des Nachts in der Baja California in Mexiko in einem Schiff und hörte den Buckelwalgesang von außen. Der kam dann durch den Rumpf. Aber Forscher würden dann ein Hydrofon, ein Unterwassermikrofon ins Wasser lassen, und dann kriegt man es deutlicher zu.
Spannend. Die Schweinswale, die klicken auch. Und das sind ja die Wale, die relativ häufig bei uns hier im Norden vorkommen. Und das Klicken könnte ihnen überall dort, wo im großen Stil gefischt wird, das Leben retten. Paul Dimitri.
Schweinswale, die einzige Walart, die wir in Nord- und Ostsee haben. Und dort sind sie vom Aussterben bedroht. In der westlichen Ostsee ist die Population zwischen 2016 und 2022 von 42 auf 14.000 geschrumpft. Ein Grund dafür: Stellnetze. Die Meeressäuger können sich in diesen verfangen und ertrinken. Auch Peter Dietze ist das schon passiert.
Das kam mal vor, ja. Leider Gottes.
Aber das ist schon lange her. Das war auch bevor die ganze Geschichte mit Perlen und sowas anfing, ne?
Ich mach das jetzt auch schon ein paar Jahre. Das kam mal vor, ja.
PAL steht für Purpose Alert System. Sender, die an den Netzen befestigt sind und Warnsignale an Schweinswale schicken.
Das ist jetzt hier so ein Pal, ne? Der die Schweinswale jetzt warnt praktisch, ne? Der merkt, wenn einer in der Nähe ist und antwortet dem dann wie ein Artgenosse. Hört sich unter Wasser an wie Walgesang halt. Als ob da ein anderer Schweinswal eben ist und sagt ihm, hier ist ein Hindernis, pass auf. Wie so ein Warnlaut, ne?
Schweinswale senden zur Orientierung Klickgeräusche auf einer hohen Frequenz. Je nachdem, was sie als Echo zurückbekommen, können sie sich ein Bild von ihrer Umgebung machen. Mit dieser Methode gehen Schweinswale aber auch auf Nahrungssuche oder sprechen mit Artgenossen. Und hier muss man beim PAL-System aufpassen, denn Schweinswale haben einen Dialekt. Thomas Noack vom Thünen-Institut für Ostseefischerei.
Also genau der wurde auf Island mal getestet und dann in der Nähe von den PALs wurden viele männliche Schweinswale beigefangen. Und das ist natürlich dann ein Zeichen dafür, dass es bedeuten könnte, dass das, was auf Schweinswale in der Ostsee heißt, Achtung, Achtung, hier ist Gefahr, dass das auf Isländisch schweinswalisch bedeutet, hallo, ich bin ein attraktives junges Mädchen.
Thomas Noack forscht an einem System, was Schweinswale auf der ganzen Welt verstehen. Herkömmliche Netze sind sehr dünn. Schweinswale können sie nicht erkennen. Sie schwimmen rein, verfangen sich und ertrinken. Helfen können diese Perlen. Schweinswale senden Klickgeräusche und die Kugeln reagieren.
Letztendlich vibriert diese Kugel ganz, ganz stark und für den Schweinswal erscheinen sie dann viel größer.
Getestet werden sie aktuell auf Island und auch bei Peter Dietze in Travemünde. In den ersten Modellen mussten die Perlen noch mühselig geklebt werden.
Wir haben 100 Stück gefördert gekriegt. Das war das Maximale, was wir an Stückzahl gefördert bekamen. So eine Perle reinzukleben, dauert ja immer eine Sekunde oder zwei. 500 Stück pro Netz sind da drin. Durch die Handarbeit, die noch nötig ist, um die Perlen da reinzumachen, eben das so teuer ist halt, ne?
Mittlerweile wurden die Kügelchen weiterentwickelt. Thomas Noack erklärt an einem vergrößerten Modell.
Das sind zwei gleiche Hälften, die man zusammenstecken kann. Und da diese Stifte konisch aufgebaut sind, je stärker man sie zusammendrückt, desto stärker haftet es zusammen.
Es bleibt Handarbeit nötig. Und die Perlennetze sind doppelt so teuer wie herkömmliche. Aber bisherige Auswertungen zeigen, die kleinen Kügelchen können Schweinswalen das Leben retten.
Schutzmaßnahmen für die Schweinswale. Ihre Erfahrung, hilft das? Oder muss noch was ganz anderes passieren, damit wir den Walen helfen können?
Ja, das ist sicher ein wichtiger und guter Ansatz. Aber was es in der Fischerei tatsächlich inzwischen auch dringend braucht, ist ein grundsätzliches Umdenken. Ein Paradigmenwechsel möchte man sagen. Wir brauchen ganz neue fischereiliche Methoden, die wirklich beifangfrei sind. Mhm. Und wir reden ja inzwischen auch von zusammengebrochenen Fischpopulationen in der Ostsee. Es geht längst auch um das gesamte Ökosystem. Und das, was wir hier gesehen haben, ist leider Symptombekämpfung. Aber es geht eben darum, auch zu hinterfragen, welchen Fisch können wir überhaupt noch fangen? Mhm. Wie viel Fisch brauchen wir? Und der generelle Umgang mit den Meeren muss grundsätzlich ein anderer werden.
Wie bedroht sind denn generell die Wale?
Das kann man pauschal nicht sagen. Die Großwale sind die meisten der Großwale sind immer noch ziemlich am Kämpfen mit dem, was übrig geblieben ist vom jahrhundertelangen Walfang. Und jetzt kommen, obwohl der Walfang weitestgehend eingestellt ist, auch nicht ganz, kommen die neuen Gefahren dazu. Unterwasserlärm haben wir drüber gesprochen, Müll im Meer, der Klimawandel und das alles gleichzeitig und zusammen. Und das macht vielen Arten arge Probleme. Und wir haben mindestens 5 bis 10 Arten, die kurz vor dem Aussterben stehen. Unter anderem auch der Schweinswal in der zentralen Ostsee, der bei uns ja auch heimisch ist.
Was würde das für die Population, für die Hierarchie im Meer bedeuten, wenn die Wale aussterben?
Nicht so sehr für die Hierarchie, sondern für die Gesundheit des Ökosystems. Gesunde Walpopulationen sind wichtig für gesunde Meere. Also ein Beispiel, die Wale düngen das Meerwasser mit ihren Ausscheidungen. Das führt dazu, dass Plankton gedeiht. Das Plankton zieht CO2 aus der Atmosphäre. Und man könnte sagen, Wale und Delfine helfen uns dabei, den Klimawandel zu bekämpfen.
Die Wale sind uns ja sehr nah, sind auch Säugetiere. Was verbindet uns mit denen?
Sie sind langlebig, sie haben ganz tolle geistige, kognitive Fähigkeiten. Sie lernen stark voneinander. Für einige Arten ist ein Eigenbewusstsein, eine Vorstellung vom Ich gegeben.
Heißt was?
Sie erkennen sich zum Beispiel im Spiegel und wissen, wer sie sind. Mhm. Und dieses Wir ist bei Walen und Delfinen ganz besonders ausgeprägt. Sie leben vorwiegend in einem Wir und sie sind hochsoziale Tiere. Kaum eine andere Wesensform auf dem Planeten, zumindest im Wasser mit Sicherheit, hat so komplexe Sozialsysteme entwickelt, wo Individuen sich über Jahre, Jahrzehnte ganz intensiv kennenlernen, eine tiefe, auch emotionale Bindung miteinander ausbilden und dann buchstäblich aufeinander angewiesen sind. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, wenn der Mensch daherkommt und sich nicht gerade freundlich verhandelt.
Das heißt, die Wale lernen auch voneinander. Es gibt sogenannte Walschulen. Was lernen die Wale da?
Im Grunde alles. Ein Delfin oder ein junger Wal, der auf die Welt kommt, der weiß so gut wie gar nichts. Der kann zwar schwimmen, der ist voll ausgestattet mit allem, was er für das Leben im Meer erstmal braucht. Aber das, was er zu lernen hat, nämlich wie hören sich die anderen an, wie gehe ich mit denen um, wo finde ich Fisch, welche Jagdmethoden kann ich anwenden, wie orientiere ich mich, das sind Dinge, die nach und nach kommen, in den ersten Wochen, Monaten und Jahren. Und wahrscheinlich ist es so, dass Delfine und Wale, ähnlich wie wir, nie aufhören zu lernen.
Falls Zuschauer, Zuschauerinnen jetzt erst zuschalten, Sie sagen Delfine und Wale, aber Delfine sind eine Walart.
Sie gehören zu der biologischen Verordnung der Waltiere. Genau.
Weil Sie gerade sagen, dass sie voneinander lernen, aber auch miteinander ja arbeiten, also kooperieren. Mhm. Das sieht man sehr schön beim Jagen. Mhm. Wir haben hier ein Beispiel. Vielleicht können Sie mal erklären, was die Fische bzw. die Wale hier machen.
Mhm. Wir sehen da in der Mitte einen Fischschwarm, der ist sehr stark verdichtet. Und die Delfine, die schwimmen jetzt in sehr koordinierter Art und Weise unter dem Fischschwarm, um den Fischschwarm herum, drehen den Fischen den Bauch zu, um sie wirklich so kompakt auch gegen die Oberfläche zu treiben. Und das Interessante ist, dass bestimmte Delfine auch immer bestimmte Rollen einnehmen. Also die kennen sich genau, wissen, wie man was tut, koordinieren sich, sprechen sich ab. Und das ist ein hochkomplexes Geschehen mit sehr viel, vor allem akustischer Kommunikation.
Dieses Zusammenarbeiten fand ich auch spannend im Buch. Das passiert auch beim Sex, also bei der Fortpflanzung. Das heißt, alleine kann man sich vorstellen, ist es gar nicht so leicht für einen Wal, sich zu vermehren. Wie kriegen die oder wie helfen die sich untereinander?
Da braucht es eine ordentliche Koordination, genau. Und man kennt Beispiele, wo sich Wale tatsächlich gegenseitig stützen und unterstützen und dass es zur effektiven Paarung kommen kann. Bei Delfinen sind es häufig zwei, drei Delfin-Männer, die eine Frau umkreisen und sich dann gegenseitig sozusagen den Zugriff erleichtern.
Also so eine Art Hebammenfunktion.
Auch das. Bei der Geburt, sagt man, sondert sich die Mutter üblicherweise ab, aber hat mutmaßlich ein, zwei ältere oder andere Weibchen aus derselben Gruppe, die sie dabei beschützen und genau vielleicht auch vor Haiangriffen eventuell bewahren.
Wer sind überhaupt die Feinde von den Walen außer wir?
In erster Linie große Raubfische, vor allem Haie. Allerdings muss man sagen, ein gesunder Wal und Delfin, der ist entweder zu groß oder bei den Delfinen zu stark und zu wendig, dass ein Hai sich daran traut. Es ist ähnlich wie Löwen sich die kranken und alten Gazellen oder Giraffen rauspicken. So machen das die Wale, die Haie auch. Und die Delfine und Wale sind oft in der Überzahl, weil sie sich eben zusammen auch koordiniert dann die Angriffe abwehren können.
Orcas sind, wenn ich das richtig verstehe, so die größten Raubtiere unter den Walen. Mhm. Und es gibt ja in der letzten Zeit vermehrt Berichte, dass Orcas in Gruppen Segelboote angreifen. Mhm. Das können wir uns auch hier mal anschauen. Warum machen die das und was genau machen sie da? Mhm.
Also wichtig ist zu erkennen, dass es sich tatsächlich nicht um Angriffe handelt, sondern die Wissenschaftler sprechen von Interaktionen. Und wenn man diese Bilder jetzt sieht, das ist ganz klar strategisches Vorgehen. Die Orcas als die größten der Delfine, die wissen genau, was sie tun. Die gehen da an das Ruder, die wissen, mit dem Ruder kann ich das gesamte Boot manipulieren. Es geht auch nicht um Angriff oder Aggression gegenüber Menschen, sondern vereinfacht gesagt, sie wollen nur spielen. Da hat sich ein Verhalten verselbstständigt, das haben einige Orcas erfunden und jetzt breitet sich das in der Orca-Population aus, weil die sich natürlich das auch abschauen, möglicherweise beibringen. Ja. Und insofern, das ist nicht kleinzureden. Ne? Da sind auch Boote schon gesunken, aber es sind keine Angriffe auf den Menschen. Ganz im Gegenteil, die Orcas haben ja ein großes Gehirn. Die schauen sich dann auch oft genau an, was auf dem Boot passiert. Die wissen natürlich, da sind diese kleinen Menschlein, die mit den Booten durch die Gegend fahren. Und dann machen sie was an dem Boot und gucken hoch, wie reagiert der Mensch. Also es ist wirklich sehr durchdacht, das Ganze.
Was macht Sie so sicher, wenn Sie sagen, die wollen nur spielen? Das ist ja wie wenn ein Hundebesitzer das sagen, der will ja nur spielen.
Na, wenn es Aggression wäre, da hätten Orcas ganz andere Mittel. Wir reden über 9 Meter lange Delfine, die haben ganz andere, die können, also anderswo greifen sie große Wale an, sie töten weiße Haie und gehen mit viel größeren und vermeintlich gefährlicheren Objekten oder Meereswesen um. In diesen Situationen, das ist tatsächlich erstmal nur, sagen wir, Interaktion.
Im Buch schreiben Sie auch, die haben vielleicht sogar eine Message. Welche könnte das sein?
Ich glaube, Wale und Delfine würden uns eine ganze Menge erzählen. Ich habe es im Buch ja auch breit sozusagen ausgelegt. Die Botschaft lautet, warum verändert sich alles so zum Schlimmen und könnte man diese Entwicklung nicht umkehren? Uns ist es inzwischen zu laut. Wir werden viel zu häufig gefangen, mitgefangen. Die Fische gehen uns aus, uns fehlt die Nahrung, es wird zu warm. Und all diese Faktoren wirken massiv auf die Meere und die Wale und Delfine ein. Und wir müssen ja verstehen, Wale und Delfine sind Millionen von Jahren auf diesem Planeten. Wir sind hier die Neuankömmlinge. Und da gebührt es sich nicht, so mit den Meeren umzugehen, wie wir das tun.
Und die Message könnte sein, der Orca ist, hey Leute, wir sind auch noch hier und wir waren vor euch da. Lass uns mal gucken, wie wir zusammen klarkommen.
Ja, möglicherweise. Ne? Also es sollte uns auf jeden Fall zum Denken anregen und unser eigenes Verhalten zu reflektieren. Weil auch diese Orca-Population in der Straße von Gibraltar, das sind ja nur einige wenige Tiere, die sind stark dezimiert, die stehen auch vor dem Aussterben. Und natürlich kämpfen die mit der Überfischung und den ganzen Problemen mit dem Unterwasserlärm und dem vielen Bootsverkehr.
Überfischung ist ein Stichwort für unseren nächsten Bericht. Wir haben gelernt, dass es je mehr Menschen es gibt, desto mehr Bedarf gibt es natürlich und mehr Kampf um den Raum, der immer enger wird. Fische oder Fisch fangen ist natürlich ein Milliardengeschäft, wo viele daran teilhaben wollen. Und auch Kriminelle wittern hier die fette Beute und wollen illegal mitfischen. Stefanie Kuhne.
Illegaler Fischfang vor der westafrikanischen Küste. Nicht selten landen diese Fische auch auf unseren Tellern. 3, 13 oder sogar 30% der Fische, die wir hier essen, sind illegal gefangen. Experten wissen es einfach nicht.
Illegaler Fischfang ist tatsächlich sehr vielfältig. In dem Moment, wo ein Fischer gegen Regeln verstößt, sei es er überfischt die Quote oder hält die Mindestanlandelänge eines Fisches nicht ein, wird das schon als illegale Fischerei gezielt. Da, wo es wirklich kritisch ist, wo es auch die Meeresökosysteme schädigt, das sind eben die tatsächlich professionellen, illegalen Fischer, die komplett ohne Lizenz auf den Weltmeeren unterwegs sind.
Nichtregierungsorganisationen wie Sea Shepherd sagen den Tätern weltweit den Kampf an, auch auf unserer Ostsee.
Wir hatten zum Beispiel in den letzten Jahren die Fälle, wo illegalerweise Stellnetze über die Standzeit im Wasser gelassen wurden. Also da war ein Stellnetz drin, das normalerweise alle 24 Stunden entnommen und geleert werden muss. Das war mindestens 2-3 Wochen drin, sodass wir letzten Endes da knapp 1200 tote Tiere aus diesem Netz poolen mussten, bevor wir es einziehen konnten, was natürlich ein katastrophaler Schnitt ist, was den Beifang angeht.
Das noch viel größere Problem: große Fabrikschiffe, die auf hoher See unterwegs sind. Häufig sind sie im globalen Süden oder vor Westafrika zu finden. In den Netzen der Fischräuber landen meist Garnelen und Thunfische.
Sehr häufig wird der Fang dann unterwegs umgeladen auf andere Schiffe, die es dann in Häfen, zum Beispiel in China, zur Weiterverarbeitung transportieren. Und dort wird dann irgendwo, verliert sich die Spur des illegalen Fangs und dann kommt es zum Teil auch in die legalen Lieferketten.
Vielen Ländern fehlt es an Geld und Möglichkeiten, um ihre Wirtschaftszonen 200 Meilen vor den Küsten zu überwachen. Die Fangflotten haben quasi freies Spiel. Manche Länder, besonders in Afrika, fragen Sea Shepherd um Hilfe.
Wir gehen Partnerschaften mit Ländern in Westafrika zum Beispiel mit ein. Das beinhaltet, dass wir ein Schiff stellen, das gut ausgerüstet ist, das eine gute und erfahrene Crew mit an Bord hat. Und die stellen im Endeffekt dann die Kontrollinstanzen. Und zusammen führen wir da eben Patrouillen durch. Und bei den Patrouillen werden Boote gefunden, die werden dann inspiziert. Und dann wird geguckt, ob alles in geregeltem Maße abläuft. Und sollte das nicht so sein, werden die natürlich festgenommen.
Seit 2010 gibt es zudem eine EU-Verordnung, die illegale Fischerei unterbinden soll. Jeder Fisch, der importiert wird, braucht ein Zertifikat, das sagt, wo er herkommt. Länder, denen illegale Fischerei nachgewiesen wird, bekommen einen kompletten Importstopp. 100%ig sicher können sich Verbraucher aber nie sein.
Wenn man das tatsächlich auflösen wollte, dann müsste man wirklich jede einzelne Charge genetisch kontrollieren. Wie ist die Zusammensetzung, wo ist der Fisch gefangen? Das macht es ganz, ganz schwer.
Trotzdem, Sea Shepherd sieht erste Fortschritte. In Landstrichen, in denen sie immer wieder patrouillieren, ist kaum noch illegale Fischerei zu finden.
Das sind alles sehr, sehr wichtige Erfolge. Und die muss man sich natürlich auch immer wieder vor Augen führen, weil ja, das Problem scheint schon übermächtig. Aber wir haben mit dem Ganzen ja auch was entgegenzusetzen.
Ja, Fabian, Sie haben gerade so ein bisschen den Kopf geschüttelt, war nicht so ganz sicher, als es gerade hieß, dass schon eine Menge Erfolge erzielt worden sind. Wie ist Ihre Erfahrung?
Ja, man muss ganz deutlich sagen, Fischerei ist der Killer Nummer eins für Wale und Delfine. Der Beifang in ganz normal legaler Fischerei weltweit beläuft sich auf geschätzte 200.000 bis 300.000 Individuen pro Jahr. Also das ist auch bei den vermeintlich legalen Fischereimethoden schon ein großes Problem. Wenn wir in Schutzgebieten mit Grundschleppnetzen durchpflügen, dann ist das mindestens genauso schlimm wie illegale Fischerei oder hat eben den Effekt aufs Ökosystem.
Essen Sie noch Fisch?
Ganz selten. Ich mache mich natürlich schlau, welchen Fisch ich da auf dem Teller habe. Einige Sorten, einige Arten meide ich komplett. Also Thunfisch, Lachs und sowas kommt bei mir nicht mehr auf den Teller.
Weil?
Und weil die Populationen einfach so runter sind. Ne? Und je höher ein Fisch in der Nahrungskette steht, desto belasteter ist er auch mit Schwermetallen und Umweltgiften. Also das ist auch einfach nicht mehr gesund in vielen Fällen. Und da würde ich auch an die Zuhörenden appellieren, sich schlau zu machen auf einschlägigen, also die Verbraucherzentrale, ja. Da gibt es Stichwort guter Fisch, da kann man mal nachgucken, aber Disclaimer, man kann nicht mehr so richtig viel essen, wenn man guten Gewissens Fisch verzehren will.
Wie ist das bei der Walbeobachtung, gerade jetzt in der Ferienzeit im Urlaub, wenn es da eine Möglichkeit gibt? Machen Familie das ja doch gerne, weil es natürlich ein unglaubliches Naturschauspiel ist, wenn Wale aus dem Wasser hochsteigen.
Ja, auf der einen Seite möchte ich es empfehlen, weil das die Wirkung auf unser Gemüt einfach auch so besonders ist. Auf der anderen Seite muss man auch da genau hinschauen. Na, wenn Jubeltrubel ist, sehr viele Boote rausfahren und dann das Ganze auf dem Rücken der Wale und Delfine ausgetragen wird, weil man zu schnell fährt, in die Gruppen reinfährt und einfach nicht den Respekt den Wesen, den Wale und Delfinen entgegenbringt, denen es gehört. Die oberste Regel für Walbeobachter lautet, wir sind die Gäste auf dem Meer und die Wale und Delfine sollen und müssen entscheiden, was geht und was nicht.
Ihr Buch heißt ja Wir Wale, weil Wale auch ein besonderes Wir-Gefühl haben.
Genau, das ist im Grunde der rote Faden, der sich durch meine Erkenntnisse auch und Erfahrungen durchzieht. Wir reden über bei Delfinen und Walen über Individuen, die ganz starke Charaktere haben, ne? Persönlichkeit. Manch ein Forscher fordert tatsächlich Persönlichkeitsrechte, ähnlich wie für große Affen, Schimpansen und so weiter. Aber dieses Eigenbewusstsein, dieses Bewusstsein, wer bin ich, das ordnet sich immer unter oder ordnet sich ein in ein Wir, das viel wichtiger ist. Jeder Delfin weiß, dass er ohne die anderen nicht klarkommt. Und insofern ist er da aufgehoben in einer Gemeinschaft, die ihn natürlich unterstützt. Insofern Ellenbogen haben sie gar nicht. Sie können aber auch diese nicht ausfahren und wollen das aber auch gar nicht. Sie sind sehr viel weniger individualistisch und ganz stark im Wir.
Also anders als wir, keine Ego-Shooter, die Wale. Fabian Ritter, vielen Dank. War sehr spannend, über Sie mehr über die Wale zu erfahren. Morgen kommt Anastasia Kubekina, Star-Cellistin. Klassische Musik ist da unser Thema. Wäre schön, wenn Sie auch wieder dabei sind. 18:45 Uhr hier bei Das. Und beim Fischkauf noch mal drauf achten. wo kommt der Fisch her und wie geht's dem? Dankeschön, tschüss, danke Ihnen, guten Heimweg. Herzlich.